Feuer frei. Herzlich willkommen, Armani.
Hallöchen.
Schön, dass du wieder heute hier bist mit mir. Schön, dass ich heute wieder mit dir hier sein darf.
Hey, es freut mich.
Sehr und schön. Schön, dass ihr wieder zuhört.
Ja, das ist das Allerschönste.
Ja, was gibt's Schönes zu erzählen von dir heute?
Oh, nicht viel. Semesterferien, Saison ist vorbei. Alles ein bisschen entspannter jetzt. Genau.
Hast du so viel zu tun? Kannst du die Zeit ein bisschen nutzen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, was machst du gerade so?
Oh, zurzeit ein bisschen Texte schreiben.
Ah, cool.
Musik wieder ein bisschen machen.
Ja, nice. Wann kommt der nächste Song raus?
Hoffentlich jetzt im nächsten Monat.
Ich freue mich schon drauf.
Das ist der Plan eigentlich, ja.
Wie du dir vorstellen kannst, habe ich natürlich auch heute noch eine andere Frage für dich mitgebracht.
Auf die freue ich mich.
Die Frage ist nämlich folgende.
Schießen Sie mal.
Würdest du lieber, wenn du in der Zeit reisen könntest, würdest du lieber in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft?
Boah, die ist geil. Die Frage ist richtig nice. Ich darf wirklich nur in eins dabei, ne?
Richtig.
Okay. Ja, macht ja Sinn. Aber ich bleib so alt, wie ich jetzt bin.
Du bist jetzt du?
Ich bleib nicht.
Du bist du? Du hast auch das Wissen, das du jetzt hast?
Ich mit den ganzen Gegenfragen, ja, wenn du mir eine Frage stellst. Sorry dafür.
Aber du hast auch das Wissen, das du jetzt hast, ja? Also du bist an dem Stand, wo du jetzt bist. Und du könntest eben heute sagen, okay.
Ich würde in die Vergangenheit gehen, Mann.
Ja?
Ich würde so in die Vergangenheit gehen.
Aber was würdest du machen? Und wie weit würdest du zurückgehen?
Zwei Optionen. Entweder so zu so frühe Zeit von Hip-Hop oder so.
Mhm.
Da würde ich einfach Musik machen und ich würde dann einfach voll voraus sein.
Oh, so. Okay.
Weißt du, was
okay.
Ich meine?
Aber so was wäre das dann so? 1990er, 1980er?
Ja, man, auf jeden Fall.
Okay.
Sonst würde ich das gleich mit Basketball machen.
Mhm.
Bloß nochmal ein paar Jahre früher so.
Das heißt, also du würdest dann so als
Anfang der Dreierlinie, weißt du, wo die Dreierlinie
du würdest schon anfangen, von hinten zu werfen.
Da würde ich dann ankommen und ich wäre groß, ich könnte dribbeln und ich würde werfen. Ich würde werfen, Wurftraining.
Aber so weit zurück gab es ja noch gar keine Dreierlinie so richtig. Da muss er wieder ein Stückchen weiter so, vorne anfangen.
Das meine ich ja so in den Anfang 80er. Ist auch da Dreierlinie gekommen, oder nicht?
Ja, ja, aber danach haben sie ja nochmal verändert so ein bisschen. Und da war Dreier war ja noch nicht wirklich so das Game, ne?
Also ja, ja, ich bring das Game dann.
Du würdest sagen, du bist der Vorreiter, ja?
Ich bring dann das Game.
Okay. Aber nur so, das sind ja, ich meine, was sind das? Das sind gerade mal 40 Jahre zurück oder so.
Ja, ich...
Das, ja, wirklich?
Ja, das würde ich machen.
Okay.
Ich habe keine Lust, so zu den alten Römern oder sowas zurückzugehen. Das ist mir dann zu weit. Oder irgendwie, keine Ahnung, also sonst würde ich dann, wenn ich das nicht machen würde, würde ich in die Zukunft reisen.
Hm.
Weißt du, entweder so oder...
Also nur kurz Vergangenheit?
Ja, ja. So weit zurück will ich gar nicht.
Okay.
Wohin wirst du denn?
Boah, also wenn ich zurückgehen würde, würde mich schon mal so ein bisschen interessieren, was so früher abging. Ja? Also da würde ich glaube ich schon...
Wie früh?
200, 300 Jahre mindestens mal zurück. Also so, dass eigentlich so ein paar Generationen einfach...
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Zurück. Um einfach mal zu verstehen, was war denn überhaupt los früher? Weil, wenn ich mir überlege, in der heutigen Zeit, das Wissen, das wir haben offensichtlich, und das ich jetzt habe, mit auch technologischem Verstand, dies, das, jenes, ja, und dann gehst du irgendwie so 200, 300, 400, 500 Jahre zurück. Also ich meine, klar, ist ein ganz anderes Level an, wahrscheinlich an, was man da dann so machen kann. Aber das wäre schon so ein Thema.
Das verstehe ich auf jeden Fall, ja. Und Zukunft wäre gar nicht so dein Ding.
Doch, auf jeden Fall. Also ich würde eher in die Zukunft, also ich wäre gar nicht zurückgegangen. Ach so, aber weil du jetzt gesagt hast,
ja, ja,
was wenn zurück, ich würde eher so richtig weit zurück. Zukunft wäre genau mein Ding. Also ich würde, und da würde ich locker 700, 800 Jahre nach vorne.
Welche? Okay, krass.
Also wirklich.
Und du bist confident, dass da noch alles, dass da noch alles läuft.
Sagen wir mal so, ich bin optimistisch.
Ja.
Confident weiß ich nicht, aber... Optimistisch, glaube ich, bin ich schon. Würde mich, doch, davon gehe ich schon noch aus.
Das ist auch gut.
Aber ich würde gerne wissen, was zum Beispiel Technologie, ne? Was haben wir für technologische Errungenschaften bis dahin? Weil wenn du mal überlegst, weil du sagst ja zum Beispiel vor 40 Jahren, ne, als du, wenn du jetzt deine Musikkarriere und Basketballkarriere hier richtig raushaust, da hat man ja gedacht, in den 2020er Jahren würde man mit fliegenden Autos jetzt fliegen, fahren, in Anführungszeichen.
So weit sind wir lange nicht.
Weißt du, und das sind vor 40 Jahren. Das heißt, jetzt 40 Jahre nach vorne, 2060, glaube ich ehrlicherweise auch nicht, dass wir fliegende Autos haben werden. Es gibt jetzt diese fliegenden selbstgesteuerten Helikopter und so, die gibt es ja jetzt schon so ein bisschen. Da werden ja gerade so ein paar Lizenzen vergeben. So Volocopter und so heißen die dann, wo die dürfen jetzt in, ich glaube, in Dubai oder so dürfen die jetzt Menschen transportieren. Also das sind Flugtaxis, die dürfen jetzt wirklich Menschen transportieren, so ein, zwei Personen.
Wie funktioniert das?
Na, du steigst ein, die fliegen los und dann droppen die dich wieder.
Klar, jetzt vom Prinzip, aber ich meine jetzt so vom Luftverkehrsprinzip, so gibt es ja Straßen, also was heißt Straßen, so die müssen ja dann, wenn du mir Lufttaxi sagst, dann muss das ja auch irgend so ein System geben,
damit
die nicht gegeneinander fliegen.
Genau. Ja, das sind festgelegte Routen. Ja. Das sind festgelegte Routen, die sind ja irgendwo programmiert.
Ja, so ein Luftbus.
Genau, ist wie so, genau, kannst du dir vorstellen wie ein Luftbus. Und die fliegen natürlich nicht auf der Fluglinie von normalen Passagiermaschinen.
Nein, das meine ich nicht, sondern sind, untereinander.
Jetzt. Ja, genau. Aber da sind auch
nicht so viele. Dass jetzt nicht so viele Flugzeuge fliegen, das wäre ja gut, so viele Leute. Irgendwann mal.
Ja,
das ist so viel bei, ich weiß nicht, ob ihr Futurama kennt, aber so, weißt du, das ist so.
Ja, genau. Und das ist ja so ein bisschen so die Idee, ne? Dass, also wenn man sich das überlegt, okay, sowas wird es jetzt vielleicht schon geben. Wie gesagt, die Lizenzen gibt es noch nicht überall. Ja, ich glaube, Emirates ist gerade die Region, in der das freigeschaltet wurde, in Anführungszeichen, wo die Lizenz ist dafür. Aber Autos kann ich mir einfach noch nicht vorstellen. Und wie du gerade sagst, die ganze Logistik, die dahinter steckt, ja. So eine Autobahn irgendwie für so, weißt du, fliegende Autos
herzustellen. Das muss ja irgendwie koordiniert werden und so.
Aber deswegen meine ich so, deswegen so 40, 50 Jahre nach vorne ist meiner Meinung nach noch zu wenig. Aber wenn du mal 700, 800 Jahre nach vorne gehst, ja.
Das ist wirklich ein optimistischer Gedanke.
Da ist ja irgendwas ganz anders.
Auf jeden Fall.
Vielleicht ist es ja so, dass die Leute schon auf dem Mars sind. Who knows?
Also Elon Musk wird da sein.
Also dann nicht mehr, dann aber nicht er mehr, wird ja. Vielleicht dahin gegangen sein, ja.
Dann nicht mehr.
Nein, aber.
Wer weiß.
Ich sag nur, das sind so Sachen. Also ich glaube, ich würde eher Zukunft nehmen.
Okay.
Und auch weit, weit, weit in die Zukunft, wie gesagt. Würde mich schon interessieren, Mann.
Ey, es ist schon ein spannender Gedanke. Aber nicht, dass du so weit gehst und dann du kommst einfach im Nix an. Also, ja. Du gehst 100 Jahre nach vorne und dann ist da einfach gar nichts.
Ja, ich meine, gut. Dann
also wirklich gar nichts. Ja. Oder halt, keine Ahnung, irgendwas so, eigentlich gar nichts.
Ja, 800 Jahre in die Zukunft ist schon weit, ne? Weil wenn man 800 Jahre zurück überlegt, wo man da war, ist schon da muss ja irgendwas krass entwickelt sein. So.
Gut, aber 800 Jahre zurück?
Weißt du, da hat ja gerade so vieles angefangen.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen, also, wenn die Entwicklung auf ich denke immer so technologischer Ebene und so, ne, das ist immer das, was mich am meisten interessiert, weil, ne, wir haben letztens mal kurz drüber gesprochen mit irgendwie Smartphones und der ganze Kram, dieses Apple Vision Pro und so weiter. So, wenn du mal überlegst, wo man wer weiß, was es da in 800 Jahren gibt.
Boah.
Also, weißt du, absurd. Ja, das wäre so mein Ding. Zukunft eher.
Ja, nee, verstehe ich auf jeden Fall. Aber ich bleibe trotzdem bei meinem.
Ja.
Ich gehe 40 Jahre.
40 Jahre?
40 Jahre.
Okay. Gar kein Problem. Ey, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ey, ich habe das alles schon durchgeplant und so. Ich hatte den Gedanken schon öfter.
Echt, ja?
Ja.
Nice.
Ja, ja. Ich dachte mir, ich mache das. Ich räume da auf.
Ja, klar. Ich meine, dann wärst du, dann muss man aber auch sagen, dann wärst du natürlich jetzt, also wenn du dann jetzt heute ankommst und damals angefangen hast, wärst du natürlich. Also wäre vorbei, ne? Du hättest jetzt, deine Karriere wäre schon vorbei, ja. Und du wärst jetzt so ein bisschen, ja, ja. So eine Art Legende vielleicht, ja?
Ist okay. Irgendwann musst du dich auch ausruhen.
Ja, das stimmt.
Weißt du?
Ey, dann hättest du damals Podcast anfangen müssen.
Weißt du? So, genau. Mit der Idee. Genau so eine Sache. Genau so eine Sache.
So in den 1980er Jahren. Haben alle noch Radio gehört.
Alle Radio. Ich bring meinen Podcast raus.
Die Frage ist, wie
hätte läuft übers Radio.
Ja, wie hätte man den früher genau
vertrieben
können? Ja, der hätte gar nicht.
Du musst zu den Anfangszeiten vom Internet und dann musst du den Soldierboy machen. Über Soundclick.
So, da sind wir wieder.
So, Technik, ne?
Manchmal hast du es nicht in der Hand.
Manchmal sagt die einfach nein. Soll nicht.
Aber wir sind ja wieder da.
Machst du nichts?
Einmal durchschnaufen und dann geht das schon wieder irgendwie.
Bevor ich hier noch einen Kollaps kriege.
Auf jeden Fall, eine Sache, die ich noch erzählen wollte, und ich weiß gar nicht, ob du das wirklich mitbekommen hast, weil das war eigentlich, das war eine kleine Story, die war in Deutschland gar nicht so wirklich groß. Aber vor knapp einem Monat war in USA eine Geschichte, und zwar in San Francisco, oder San Jose besser gesagt, also in Kalifornien, war Tesla, hatte eine Bestellung gemacht bei einer Bäckerei. Ich glaube, die Bestellung selbst war um knapp $16,000. Das war die Gesamtbestellung. Und hat die dann anscheinend last minute gecancelt.
Ich habe davon gehört.
Ja? Ja. Und dann war das ein riesen Social-Media-Thema. Also so, oh, Tesla hat kleine Bäckerei geprellt. Weil für die Bäckerei war das anscheinend ein relativ großer Auftrag. Die hat andere Aufträge dann abgelehnt und bestimmte Aufträge auch nicht sozusagen abschließen können. Oder im Zeitraum musste sie die nach hinten schieben, damit sie diesen Großauftrag von Tesla sozusagen fertig machen kann. Und dann hat Tesla eben, ja, ich glaube, ein, zwei Tage vorher mehr oder weniger storniert. Und dann war ein riesen Social-Media-Thema. Und im Endeffekt ist es dann so weit gegangen, dass Tesla $2,000 bezahlt hat als, sage ich mal, Entschädigung. Und damit ist es dann ausgegangen. Also es war, Social Media kam dieser riesen Aufruf, oh, was ist passiert, und Tesla hat hier, prellt hier Leute und ne, macht shady Business, so nach dem Motto. Und dann hat Tesla darauf reagiert und hat bezahlt diese $2,000. Frag mich nicht, warum diese Beträge zustande gekommen sind von 2.000, ob das, sage ich mal, diese Kosten waren, die irgendwie ausgelegt wurden, damit das irgendeine Art von, damit die irgendwie wieder auf Null kommen für das, was sie vorgearbeitet haben, was auch immer. Aber 2.000, und die Eigentümerin der Bäckerei hat auch gesagt, es war super, dass die das gemacht haben, und war fair, so nach dem Motto. Was hast du denn darüber gehört?
Mich wundert es, weil das sind 4.000, glaube ich, Torten gewesen, die gebacken haben.
Genau, es waren relativ viele, ja.
4.000 Torten haben die gebacken. Und jetzt sagst du, die kriegen $2.000 Dollar zurück. Das ist aber, mit $2.000 machst du auch keine 4.000 Torten.
Das stimmt. Also,
das hast du doch damit nicht wieder drin.
Ja, die Frage ist natürlich, waren die schon fertig mit der Bestellung oder nicht? Ja, weil die Stornierung kam ja, wie gesagt, die kam recht kurzfristig, aber die kam so, soweit ich zumindest den Sachverhalt kenne, dass das Ganze noch nicht ganz fertig war. Und dieser Betrag, der dann ursprünglich war, diese 16.000, anscheinend zu einem bestimmten Grad halt nur benutzt wurde, was auch immer. Ja, sei es Materialkosten, Arbeitszeit und so weiter. Auf jeden Fall haben die 2.000 immerhin bekommen.
Immerhin. Und trotzdem scheiße gelaufen.
Ja, ist auf jeden Fall richtig schlecht gelaufen. Und vor allem danach war für die Bäckerei, war das Ganze natürlich durch Social Media ein riesen Booster.
Ja, okay.
Ja, weil das ist halt so eine kleine Bäckerei, wirklich so eine Local, die lokal in dem Ort so für viele kleine Partys oder was auch immer Kuchen und Bäckereisachen vorbereitet. Und die hat relativ viele neue Kunden dadurch gewonnen,
ja, safe,
dass sie das gemacht hat.
Durch diesen Social-Media-Skandal-mäßig.
Warum ich das aber überhaupt erzähle, und das ist eigentlich der Punkt, warum das für mich so interessant war, also das ist die Story von dieser Bäckerei, aber das viel coolere in meinen Augen oder aus meiner Perspektive ist, die Eigentümerin wohnt jetzt seit, ich glaube, mittlerweile 20 Jahren in den USA, in San Francisco, ist aber ursprünglich Madagassin.
Mm, krass.
Ja. Die hat nämlich mal vor vielen Jahren in einer Show mitgemacht. Was heißt Show? Aber die wurde so begleitet, ähnlich wie Goodbye Deutschland. Und ist aus Frankreich, jetzt, also sie kommt aus Frankreich, hat aber madagassische Familie sozusagen und hat auch einen madagassischen Namen. Und sie ist anscheinend damals ausgewandert nach USA und wurde da auch mal in einer Art Reportage so ein bisschen begleitet von so einer französischen Dokumentation, die sozusagen französische Auswanderer begleitet haben, die in die USA gegangen sind. Und da war sie eine von denen, die dann dort ihr Bäckerei-Business aufgemacht haben.
Hat sie in Frankreich auch schon ein Bäckerei-Business gemacht?
Nee, genau.
Oder?
Sie ist dann dahin gegangen
und hat es dort
und gestartet,
hat es davor noch nie gemacht.
Okay. Genau. Und das war, soweit ich richtig informiert bin, war ihr Mann hat dann in den USA, ich glaube, irgendeine Art Tech-Job bekommen. Und deswegen ist sie dann auch mitgegangen.
Ja gut, in San Francisco macht das
genau
Sinn. So.
Und da kam halt diese Dokumentation zustande, die sozusagen gesagt haben, und das war ja in den auch in den 1990er Jahren, wo die gesagt haben, okay, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, dass Leute, also weißt du, früher sind nicht so viele ausgewandert, die jetzt in Frankreich waren, vielleicht auch noch mit, ne, wie es so schön heißt, Migrationshintergrund, die dann irgendwie nach USA gegangen sind. Und ja genau, und sie hat das gemacht. Und deswegen fand ich die Story halt nochmal interessanter, Weil nicht nur, weil es so eine kleine Bäckerei war, sondern eben, weil auch die Eigentümerin tatsächlich eine Malagassin ist.
Ja, nee, das ist krasser Zufall.
Ja, das ist extrem krasser Zufall. Und auf ihrem Instagram sieht man dann auch, ne, dass sie, weiß ich nicht, vor 2-3 Jahren hat sie dann noch Fotos gepostet, wo sie dann auch in Madagaskar war, also in den verschiedenen Regenwäldern, dort die Lemuren besucht hat und so ein Kram. Also ich habe das gelesen, als ich die Story selbst gelesen habe, war ich natürlich so, ah, okay, interessant, weil das war so Black-owned Business. Das war so ein bisschen der Aufhänger der Geschichte. Black-owned Business wird sozusagen geprellt von Tesla. Und dann habe ich mir angeguckt, wer ist so Eigentümer, und ich habe den Namen gelesen. Ich war so, warte mal, das wäre jetzt total übertrieben, wenn dieser Name wirklich dem entspricht, was ich denke, was er entspricht, weil der Name ist eindeutig madagassisch. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und tatsächlich war madagassisch, wie gesagt, aus Frankreich, die dann darüber gegangen ist.
Ah ja, aber krass für ihr Geschäft auf jeden Fall. Also so, auch wenn die hängen geblieben sind auf diesen Torten, ist es für ihr Business wahrscheinlich perfekt gewesen.
Definitiv.
Ich glaube, also, sie ist nicht sauer.
Nee, also im Endeffekt, und ich meine, das ist ja auch die Power von Social Media, ne? Heutzutage, genau. Nicht nur, dass sie überhaupt Geld zurückbekommen hat, weil das ist ja auch ein Thema. Sie hat ja erstmal mit Tesla sozusagen dann einen guten Abschluss finden können.
Ja, und sie hat sich einen Namen gemacht.
Und sie hat den Namen gemacht und hat ihr Business sozusagen noch zum Wachsen gebracht. Ja, also natürlich mega. Wer weiß auch, wie lang nachhaltig das jetzt ist, weil du weißt ja oft, ist es so, die Leute springen dann kurz ein, helfen ein bisschen aus, sind dann so, okay, cool, ich komme jetzt vorbei und kaufe was, aber kommst du dann noch ein drittes, viertes Mal? Das ist so ein bisschen die Frage. Ja.
Gute Frage.
Da fällt mir gerade ein, ich habe letztens eine interessante Sache gesehen, weil ich gerade das angesprochen habe mit dem dritten, vierten Mal, wie Restaurants Marketing betreiben.
Okay.
Und zwar ist es so, dass wenn du das erste Mal in ein Restaurant gehst, ist die Wahrscheinlichkeit liegt bei ca. 70%, wenn es dir gefällt, dass du nochmal wiederkommst. Mhm. Und beim zweiten Mal ist es auch ungefähr 70%, dass du wiederkommst, bis zum dritten Mal.
70%?
Genau, also wenn du ein zweites Mal da warst, ist die Wahrscheinlichkeit weiterhin sehr hoch, dass du nochmal kommst. Klingt ja irgendwo logisch. Und beim dritten Mal bist du bei knapp 65%, dass du ein viertes Mal kommst. Aber wenn du ein viertes Mal da warst, bist du mehr oder weniger Stammgast.
Ja, okay.
Und jetzt ist so ein bisschen die Idee von Marketingmenschen, dass du es schaffst, einen Gast zum vierten Mal zu dir zu locken.
Also bei den ersten 4 Malen hustelst du sozusagen richtig.
Genau, das heißt, du versuchst sozusagen, dass ein Kunde, Kundin irgendwie bis zu 3-4 Mal zu dir kommt, weil dann kannst du sicher sein, das ist ein Stammkunde. Und das fand ich total interessant zu sehen. So, ne? Das heißt, und deswegen rechne ich gerade so, habe ich gerade so gerechnet. Kommt denn jetzt zu der Bäckerei nochmal jemand nach dem dritten Mal? Weil dann kann sie davon ausgehen, okay, die bleiben länger bei mir. Und das fand ich total interessant. Die haben dann so Beispiele gebracht. Wenn du das erste Mal kommst, kriegst du so eine extra Tisch, also ein extra Gericht kostenlos dazu. Dann geben sie dir noch einen 20% Voucher fürs zweite Mal. Dann kommst du beim zweiten Mal, kriegst noch einen Nachtisch umsonst dazu. So dass man dich praktisch immer dazu lockt, dass du weiterkommst. Mhm. Und dann beim dritten Mal brauchst du gar nicht mehr so ein großes Incentive, dass du wiederkommst, weil du in der Regel schon eigentlich gerne wiederkommen möchtest. Das heißt also, vom Marketing her gehst du auf 2-mal volles Marketing, dann bist du ein drittes Mal da. Und dort musst du nur in Anführungszeichen Service überzeugen, dass jemand dann das vierte Mal zu dir kommt. Fand ich total interessant, das zu sehen.
Aber ich würde denken, bei so einer Bäckerei wie der hier, die jetzt ihren Namen so online macht und so, sagen wir jetzt, viral geht in dem Moment sozusagen, für die macht es doch auch Sinn, dass sie das, weil die werden viele Touris haben, die kommen werden. Oder nicht, das funktioniert ja jetzt, was du sagst, funktioniert ja jetzt mit Leuten, die jetzt in der Nähe von diesem Ort sind oder genau, in der Nähe davon wohnen, die local sind und da immer wieder hinkommen können. Aber für so eine Spots, die jetzt für Touris oder so interessant sind, die müssen sich ja irgendwie anders vermarkten.
Natürlich.
Weil einfach so mit dem Namen oder so scheinen, dann muss es gar nicht so gut sein. Sondern du musst einfach es hinkriegen, viele Leute reinzukriegen, die vielleicht nur einmal holen oder zweimal. Und aber dieser Name trotzdem irgendwie.
Wobei das ja
dafür auch so, brauchst du auch eine bestimmte Qualität,
ja, das stimmt natürlich, schon, ne? Damit du. Aber ich glaube, das überlappt doch so ein bisschen, weil wenn du es schaffst, deine Locals zu überzeugen, dass die 3-4 Mal bei dir waren,
ja, okay,
dann ist das natürlich sozusagen spread the word und dann kommt es auch in irgendwelche Guides rein und so ein Kram.
Ja, ja.
Und dann steht es dann natürlich für andere, die dann in die Stadt kommen und sich das Ganze anschauen wollen. Also ich glaube, das überlappt so ein bisschen. Ne? Also, wie in so einer Stadt wie in Berlin ist es natürlich extrem wichtig, dass du auch Touristen zu dir reinbekommst, aber du kriegst die ja nur, wenn jemand von hier sagt, hey, lass uns mal da hingehen.
Das ist gut. Ja, okay, fühle ich auf jeden Fall.
Und von daher, ich fand das einfach eine sehr interessante Theorie oder auch teilweise statistisch bewiesen, wie dieser Prozess ist, dass jemand ein Stammkunde bei dir wird im Endeffekt.
Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, bei hier so bei so Orten in Berlin gibt's, also es gibt so Orte in Berlin, wo du dann nur Touristen hast.
Ja,
da hast du 100%. Keine Berliner. Und das muss ja auch irgendwie, weißt du, das muss ja auch irgendwie funktionieren. Natürlich werden da auch mal Berliner sein oder irgendwie. Aber eigentlich so Spots sind, wo ich auch selber so sagen würde, ey, ich gehe hier niemals hin, hier sind nur Touristen. Und ich sehe, wenn ich dort wäre, nur Touristen. Und dann gehe ich mal mit einem Kumpel, der zu Besuch ist hier, gehe ich mal mit dem und bringe den da hin. Ich weiß es nicht, ob es kein Beispiel, aber so, diese Spots gibt es einfach. Ja,
auf jeden Fall.
Weißt du, wo du dir so denkst, das ist irgendwie, vielleicht ist das sogar typisch Berlin, aber du siehst hier keinen einzigen Berliner.
Ich glaube, das liegt, also ich glaube, das hängt an zwei Sachen. A, Standort. Also wenn das ein sehr touristischer Standort ist, wie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Potsdamer Platz oder so.
Ja, Mann.
Ich glaube, dass da hast du grundsätzlich einfach mehr, weil die Leute wollen natürlich jetzt nicht irgendwie nach Kreuzberg in irgendein Special-Restaurant, was du empfohlen bekommen hast, weil es ein Aufwand ist.
Das hängt doch davon ab, wahrscheinlich, ob es local ist oder ob es ein Franchise-Unternehmen ist. Weil so ein Franchise-Unternehmen kennen die Leute ja schon
ganz
von...
Ganz genau.
Genau.
Das ist der zweite Punkt, genau. Den wollte ich gerade ansprechen. Ne? Wenn du größere Ketten hast, die es vielleicht, was heißt nur, oder die es das erste Mal in Berlin gibt.
Genau, oder die du selber schon vom Namen kennst.
Ja, genau. Five Guys war, glaube ich, in Berlin einer der ersten Spots in Deutschland.
Ja, es gab
dann
schon.
Ist natürlich so, wenn du hier bist, gehst du dahin. Wobei ja, da gehen natürlich auch viele Locals hin, aber ich will nur sagen, klar. Sowas dann.
Ey, Five Guys ist echt geil.
Siehst du?
Diese
Cajun Fries?
Ja, sind das diese Schafen?
Ja, genau.
Oh, die sind krass. Die sind so krass.
Oder?
Und die Milchshakes von Five Guys.
Ah,
die
stimmt.
Milchshakes von Five Guys.
Aber die machen auch immer ein bisschen Stress mit ihrem Maschine kaputt und so.
Hab ich noch nie mitbekommen.
Ja, doch, aber also wenn man ab einer gewissen Uhrzeit hat man Pech und dann kann man eigentlich davon ausgehen, weil die schon sauber gemacht haben, dann ist Maschine sozusagen automatisch kaputt.
Weiß ich, wie ich das erste Mal probiert habe in London, also irgendwie 8 Jahren oder sowas. Das war das Krasseste. Ich hab noch nie so einen Milchshake gegessen.
Nice. Ich habe auch gehört, ich trinke die nicht wegen Laktose so, aber ich habe auch gehört, dass sie sehr gut sein sollen.
Ja, kann man nicht klagen.
Ja, also das war so meine kleine Geschichte zu dem Thema mit der San Jose Bäckerei. The Giving Pies heißt die, die Bäckerei. Und fand ich einfach, wie gesagt, diese Power von Social Media fand ich da einfach extrem interessant. Und speaking of Power of Social Media, du hast es offensichtlich mitbekommen, weil du hast mir auch davon erzählt, vor ein paar Wochen schon, gab es ein mittlerweile, sagen wir mal, Internetphänomen.
Ja, ich weiß nicht.
Der gute Anzeigen-Hauptmeister.
Legende.
Erzähl mal, was ist deine Meinung?
Ich finde ihn zu krass. Also als ich das gesehen habe, erstmal fand ich ihn übertrieben witzig. Ich habe mich kaputt gelacht. Es ist einfach, ich komme nicht auf diesen Typen klar. Er ist so, so deutsch, aber so ultra und so, ich weiß nicht, der ist krass. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, außer dass der Typ mich einfach komplett schockiert hat.
Also die Geschichte vom Anzeigen-Hauptmeister ist ein 18-jähriger Junge, der in seiner Stadt, aus Sachsen-Anhalt ist er, in seinem Ort dort, sich zum selbsternannten Anzeigenhauptmeister.
Er macht Ausbildung im Bereich Medizin und während der Woche und am Wochenende, er ist so wie Batman, weißt du so. Tagsüber macht er sein Ding so und dann am Wochenende ist er unterwegs.
Wird er zum Anzeigenhauptmeister.
In der Gemeinde und in anderen Gemeinden und in ganz Deutschland.
Genau. Und Spiegel TV, oder er ist überhaupt bekannt geworden, weil Spiegel TV ihn begleitet hat in Doku, um ihn so ein bisschen, sagen wir mal, über die Schulter zu schauen, während er dort in seinem kleinen Ort die Falschparker und Verkehrssünder privat aufschreibt, muss man dazu sagen. Ne? Also er macht das ja privat, er ist nicht mit der Stadt in irgendeiner Form und Weise verbunden.
Ganz wichtig.
Er macht das privat über das
Handy. Privatperson.
Richtig.
Genau.
Und zeigt dann da sozusagen die Leute an für eben die Verkehrssünden, ob jemand zu eng irgendwo parkt oder ob jemand schief parkt oder auf der falschen Stelle parkt. Also vor allem das Parkthema ist offensichtlich sehr groß bei ihm.
Parkfetischist.
Und da hat er sich vor ein paar Wochen die Internetgemeinde so ein bisschen auf den Rücken geschnallt, weil das natürlich extrem polarisierend ist, mit 18 Jahren, wie er sagt, dieses Hobby auszuüben. Und das hört sich dann so an, also er hat das dann so gesagt.
Also mein Ziel ist halt, in jeder Stadt und jeder Gemeinde in ganz Deutschland mindestens einen Falschparker angezeigt zu haben.
Ja, und das ist genau der Punkt, dass er will das in ganz Deutschland machen. Und weißt du, was das Lustige ist?
Alles daran ist lustig. Ah, okay. Alles daran ist lustig. Tut mir leid. Aber da kann ich. Ja, okay, aber sag.
Nee, du hast recht. Also ja, alles daran ist lustig, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber seit dieser Woche ist er in Berlin.
Ja, ich habe das gesehen, natürlich. Der Typ ist auf jedem Insta und TikTok und überall. Die machen Videos mit ihm.
Er hat so. Die letzten Tage in Neukölln ein paar Tickets verteilt.
Ey.
Also, er macht auf jeden Fall seine Runde. Er war auch schon in Süddeutschland ein bisschen unterwegs.
Er hat auch letztens ein bisschen was abbekommen von so ein paar Fußballfans.
Ah ja?
Ja,
ein paar Hooligans. Sich, das meine ich ja. Ne? Er hat sich natürlich...
Haben sich geschnappt.
Im Internet, das geht natürlich ganz schnell, wenn man so eine etwas polarisierende Person ist, dort dann auch anzuecken und sich auch ein paar Nicht-Freunde zu machen.
Das ist doch sein Ziel. Irgendwie habe ich das Gefühl.
Das ist die Frage. Also ob du mit 18 so ein Ziel haben kannst, weiß ich nicht, ehrlicherweise.
Ich weiß es auch nicht. Aber er macht ja auch, das Ding ist, er macht ja Geld, wenn die Leute anfangen, ihn zu beleidigen oder nichts. Weil dann zeigt er die an und dann kann er damit auch, wie er sagt, abkassieren. Dann kassiere ich untere 100-Euro-Beträge, kleinere.
Also laut seiner Berechnung hat er im letzten Jahr Anzeigen und Ordnungswidrigkeiten erstellt oder angezeigt im Wert von 140.000 Euro.
Genau. Aber er meint, warte, er sagt, erwirtschaftet. Erwirtschaftet. Okay. Für die Gemeinden erwirtschaftet. Das ist wichtig.
Allerdings ist es auch so, und das muss man auch mal klarstellen.
Die können sich eine neue Glühbirne kaufen.
Genau, allerdings. Es ist ja trotzdem so, dass diese Tickets, die er da erstellt, werden halt kaum bearbeitet.
Es hat sich der Bürgermeister aus seiner Gemeinde hat sich beschwert. Der meinte, dass der Typ das Amt überflutet. Und das dachte ich mir doch auch. Die müssen so genervt sein, wenn die wieder diesen Brief sehen, Matthijs. Dann öffnest du hast wieder irgendeine Sache, die kannst du eh nicht zurückverfolgen. Du wirst einfach nur mit Papierkram geflutet. Genau. Du musst das natürlich irgendwie alles. Deswegen, er ist genervt. Der Bürgermeister ist genervt von ihm.
Ja, es gibt
aber
so
er hat ein Ziel.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt so eine Anfrage, die du stellen kannst in Bezug auf Daten von den Behörden. Und da wurde verglichen, 2022, wie viele Anzeigen in der Gemeinde, in dem Ort, in dem er ist, sozusagen eingegangen sind im Vergleich zu 2023.
Geil, sag mal bitte.
Das 2022 waren es 29. Mhm. 2023 880.
Der Typ ist so krass.
Jetzt muss man natürlich sagen, kommen die alle von ihm oder nicht, ja, aber Mann, so wie es aussieht,
von 29 zu 880 hoch. Du hast doch gesehen, wie er in seiner kleinen Gemeinde da unterwegs ist
mit seinem
Polizvieh.
Ja, das hat er gemacht, weil er es nicht machen darf. Also auf seinem Fahrrad, um vielleicht für die es noch nicht gesehen haben, auf seinem Fahrrad hat er ein Polizeischild, dass er abgeändert hat, wo das letzte E zu einem F.
Er hat selber geschrieben, muss man sagen. Richtig. Er hat das selber geschrieben.
Richtig. Und er hat das gemacht, weil er natürlich nicht offiziell sich als Polizei darstellen darf. Deswegen hat er da sozusagen das letzte Wort geändert, das letzte E geändert. Ja. Jetzt aber mal eine Frage meinerseits. Glaubst du, das ist echt oder nicht?
Ich will, dass es echt ist. Ich will es unbedingt glauben. Ja. Weil das wäre einfach so krass. Natürlich kann es auch sein, dass Spiegel TV. Ich könnte sich auch einfach irgendeinen Typen rausgesucht haben und dachten sich, ja, das ist eine geile Story, so, das ist witzig. Aber so weit denken die, glaube ich, gar nicht. Wirklich, ich glaube wirklich, da ist ein Typ und dieser Typ hat einfach einen Knacks. Mhm. Aber wirklich einen Knacks und das ist sein Hobby.
Mhm. Ja, also ich meine,
das ist wirklich sein Calling in Life, denkt er sich, und jetzt ist Zeit. So.
Ja, es gibt ja verschiedene Theorien, wie das Ganze so entstanden ist, und so langsam gibt es auch ein paar Stimmen, die eventuell darauf hindeuten, dass das mehr oder weniger inszeniert ist.
Das kann natürlich sein, weil das ist schon viel zu krass eigentlich, um wahr zu sein, denke ich mir. Wie er da mit seinem Zollstock vom Schild, mit seinem Zollstock da steht, um zu gucken, wie weit dieses Auto drüber ist über der Parkbegrenzung und so. Das ist zu viel, denke ich mir so. Kein Mensch kann doch so sein, aber am Ende des Tages, wer weiß, wenn du auch so, ja, keine Ahnung, wer weiß, auf was für die Ideen du in so einem Kaff in Sachsen-Anhalt kommst, so, wenn du nichts zu tun hast.
Genau, also wie gesagt, es gibt jetzt verschiedene Stimmen. Die Reportage kam raus und es war ja, ne, so von über Nacht mehr oder weniger Phänomen. Ja. Also sofort gespaltet. Es gibt verschiedene Reaction-Videos, die du dir angucken kannst auf YouTube von sehr bekannten Streamern und Persönlichkeiten. Und sogar sehr interessant, Bushido hat in seinem Podcast sogar den Anzeigenhauptmeister erwähnt und gesagt, er bekommt für alle seine Tour freien Eintritt und All-Access-Zugang.
Ja, also, das wird immer geiler.
Genau, also er, wie gesagt, er polarisiert und Bushido hat in seinem Podcast gesagt, er meint das total ernst. Ja, krass. Und ich glaube, das ist genau das. Ne? Also es gibt, glaube ich, nur dieses, entweder du findest das so cool oder interessant oder lustig oder wie auch immer, oder du kannst es halt gar nicht abhaben. Ich
hasse es oder liebe es, hate oder love it. So, gibt's keinen
Zug. Und deswegen ist auch so ein bisschen die Frage, oder deswegen will ich so ein bisschen diese kritische Frage stellen, wie realistisch ist diese Figur, sagen wir mal, weil auch da wird ja noch spekuliert, weil es einfach auch noch nicht so eindeutig ist, ob er vielleicht so ein bisschen auf dem Spektrum ist und daher auch, sag ich mal, so eine Art Inselfokus hat auf bestimmte Themen, weil er da extrem fokussiert ist. Ne? So, das ist, wie du sagst, sein Hobby. Aber es ist halt, insgesamt ist es natürlich eine sehr interessante Geschichte. So, ja?
Ja,
und vor allem jetzt macht er ja, er hat ja auch schon verschiedene Verträge unterschrieben zu bestimmten Vermarktungsstrategien und so weiter. Also er ist ja jetzt fast eine Art Influencer geworden.
Ja, auf jeden Fall.
Ist ja Wahnsinn.
Kennst du von Spiegel TV diese Doku über diesen Nachbarn in Spandau? Der sein Haus terrorisiert, das ist auch krass. Musst du dir auch mal angucken.
Okay.
Da kommt auch Spiegel TV hat immer verrückt.
Ja, ja, also deswegen, da kommen natürlich immer so ein paar interessante Geschichten ans Licht. Und deswegen glaube ich auch das, was du sagst, glaube ich auch nicht, dass die sich das ausgedacht haben. Ja, also das Spiegel TV gesagt hat, wir erzählen jetzt so eine, sagen wir mal, etwas absurde Geschichte.
Nein.
Aber ob dieses Konzept, ob dieses Konstrukt, ob diese Person komplett sozusagen selbst entstanden ist oder irgendwie inszeniert wurde, da streiten sich gerade auch so ein paar Stimmen und Analysten und Internetfans drüber, inwiefern das ja vielleicht nur ein bisschen gespielt ist.
Ja.
Auf jeden Fall ist er jetzt in Berlin.
Ey, der Typ hat Eier, ich sag's dir, wie es ist. Also, Dachschaden.
ich hab's ja nicht gesehen, du hast gesagt, du hast ein paar Fotos gesehen. Ist er auch mit seinem Fahrrad hier? Also hat er sein Fahrrad hier oder wie
ja,
ist er hier unterwegs?
Ja. Er ist mit dem Deutschland-Ticket gefahren.
Aha.
Ja, wie er immer mit dem Deutschland, dann nimmt er auch sein Fahrrad eigentlich mit.
Ah ja, okay. Da kann er das natürlich
wahrscheinlich
machen.
Wahrscheinlich ist er mit dem Deutschland-Ticket gefahren.
Ja, sehr wahrscheinlich, ne?
Sehr wahrscheinlich.
Ja, also, ja, das ist ein sehr interessantes Phänomen und mal schauen, wie lange auch dieses Phänomen noch aktiv sein wird.
Ach, der ist in 3 Wochen wieder vergessen, aber.
Naja, jetzt hat, also er hält sich schon ganz gut jetzt, ja? Also
wird, er ist witzig.
Er hat jetzt erstmal so den Frühling, den hat er so für sich ein bisschen.
Das ist seiner auf jeden Fall.
Das
ist seine.
Auf jeden Fall viral Moment 2024, würde ich sagen. Ich hoffe natürlich, dass ich kein Ticket von ihm kriege, weil tatsächlich passiert es mir auch manchmal, dass ich auf der falschen Stelle stehe.
Jetzt. Du musst aufpassen, wo du stehst.
Ey da
der kommt dir gleich.
Werde ich ja gleich nervös.
Wenn wir gleich rausgehen, müssen wir mal gucken.
ja, also manchmal. Ich sag ja, manchmal stehe ich auch ein bisschen schief und von daher kann das durchaus passieren, dass er mich da im falschen Moment erwischt.
Mit Zollstock.
Aber macht er ein Ticket dran, weil er hat ja keine eigene Ticketmaschine. Also oder er übermittelt das ja eigentlich nur, ne? Also man kriegt das ja gar nicht mit, wenn er einen gefunden hat.
Er schickt es ans Amt.
Direkt. Genau, also man kriegt das ja eigentlich gar nicht mit.
Du kriegst es nicht mit, außer du bist jetzt da, außer du bist da beim Auto. Dann siehst du ihn halt, wie er das aufschreibt.
Das heißt natürlich, ich würde das ja auch gar nicht in live mitbekommen, wenn ich die Ehre hatte, von ihm mal ein Ticket zu bekommen.
Außer du kommst gerade in dein Auto und der Typ ist gerade aktiv.
Okay. Ja, weil ich hätte gedacht, stimmt, weil dadurch, dass er ja keine Tickets schreibt, muss ich ja auf Post warten.
Vielleicht fängt er aber auch an, Grüße zu hinterlassen.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist ja viel zu busy dafür.
Nein, er hat nicht die Zeit.
Also Autogrammkarten oder sowas.
Da muss ich die drucken.
Aber vielleicht wird es aber bald so eine Masche, dass Leute extra falsch parken, damit sie ein Ticket von ihm bekommen.
Ja, und dann wird es irgendwann Fake-Anzeigen-Hauptmeister geben, die kommen und sagen, natürlich. Hier, guck mal,
Trittbrettfahrer. Ich bin... Bandwagon ein bisschen.
Ah, genau.
Ja, stimmt.
Falsche Trends.
Mal schauen, vielleicht laufen wir auch noch über den Weg. Weil hier in Mitte hat er auf jeden Fall einiges zu tun.
Vielleicht werde ich auch noch anzeigen.
Sag ich dir ganz ehrlich.
Ey, der wird in Berlin nicht fertig. Er kann eigentlich gleich hier bleiben.
Also hier
in
Berlin?
Er braucht gar nicht in diese ganzen anderen Orte zu fahren. Braucht er gar nicht. Er kann eigentlich hier in Berlin bleiben. Er hat wirklich den Rest seines Lebens zu tun. Ich will immer.
Das stimmt wirklich. Ja, das war das Phänomen Anzeigenhauptmeister. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch ruhig mal diese Spiegel-TV-Reportage an. Und
bitte.
Dann
bitte schaut sie.
Bildet euch eure Meinung dazu.
Genau.
Ein weiteres Social-Media-Thema, das ich auch noch gerne mit dir besprechen wollte und was sicherlich auch sehr interessant für dich ist, TikTok lebt ja von Musik. Die ganzen Tänze, die ganzen Lieder, die es so gibt, werden ja teilweise auch fast stumm unterlegt, nur um irgendwie in diesen Algorithmus reinzukommen. Und du hast es bestimmt auch gehört, Universal Music hat vor kurzem den gesamten Musikkatalog von TikTok entfernt.
Genau, der Vertrag ist nicht verlängert worden.
Die eine Sache ist der Vertrag. Die andere Begründung ist ja vor allem, dass Universal sich darüber beschwert, dass zu wenig Sicherheit für die Intellectual Property der Musiker und Musikerin von Universal gemacht wird, in Bezug auf Deepfakes, die zum Beispiel auf der Plattform dann irgendwann entstanden sind. Ich weiß nicht, ob du dich an diesen Viral Moment mit Drake erinnerst, der als AI-Song gezeigt wurde, hat jemand einen Song geschrieben und hat dann mit einer AI, also mit einer künstlichen Intelligenz, Stimme von Drake seinen Song performt, sodass es sich anhört wie ein Drake-Song im Endeffekt.
Genau.
Und Drake ist ja zum Beispiel bei Universal. Und dadurch ergab Universal so ein bisschen irgendwann die Situation, dass sie gesagt haben, für unsere Künstler und Künstlerinnen ist das, die können dort nicht richtig kompensiert werden. Also A, das Thema Finanzen und aber B, die Sicherheit sozusagen von deren Songs ist nicht zu 100% gewährleistet, was ja natürlich grundsätzlich sehr schwierig ist. Aber das war so ein bisschen deren Background, warum sie gesagt haben, wir ziehen das raus. Und die haben dann auch innerhalb von ein, zwei Tagen nach der Ankündigung, haben die den gesamten Katalog rausgehauen.
Naja, alles weg. Und die Videos, die schon draußen sind mit den Songs, sind jetzt gemutet.
Genau, das heißt, bei einigen
Songs sind komplett weg.
Und das ist ja schon echt verrückt. Ja. Also ich meine, wenn du mal guckst, Universal, da sind ja mit die größten Artists drauf. Taylor Swift, Universal Artist.
Ja.
Wie gesagt, Drake, Justin Bieber.
Ja.
Das sind jetzt so ein paar große in den USA, Alicia Keys und so weiter. Selbst hier Bad Bunny, der jetzt natürlich auch sehr aktiv ist. Das sind relativ groß, aber auch Deutschland gibt es auch einige. Also zum Beispiel Shirin David ist drauf, Lena Meyer-Landrut. Ja, das heißt, du hast ja einige Songs und Künstler und Künstlerinnen, die eben aktuell gar nicht mehr verfügbar sind.
Korrekt. Luciano ist doch auch bei Universal, oder nicht? Oder? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber ja, es ist eine Riesenliste.
Es ist eine Riesenliste. Und
von Künstlern.
Und Universal hat selbst gesagt, dass dadurch sehr wahrscheinlich ca. 80% des Musiktraffics, der auf TikTok enthalten ist, des Musikkatalogs, gelöscht wird.
Was ja die größten Künstler sind. So.
TikTok hat natürlich entgegnet, nein, es stimmt nicht, es sind nur ca. 30%. Ja, mhm. Aber wahrscheinlich ist es irgendwo in der Mitte, so bei 60%. Aber das ist schon verrückt. Ne? Also so dieser Move ist schon krass, weil die ganzen Künstler und Künstlerinnen ja auch TikTok genutzt haben, um ihre Songs zu promoten.
Auf jeden Fall. Ich denke, es ist aber auch eine Chance für kleinere Künstler, die nicht den Status bei Universal haben und nicht da gesigned sind, eine Möglichkeit haben, sich vielleicht mehr zu promoten, weil sie jetzt halt eine Chance haben, auf TikTok nicht mehr zu konkurrieren mit diesen Artists für Sounds, sondern klar, es sind immer noch viele andere Artists da draußen, aber vielleicht dadurch, dass die ganzen Universal-Artists weg sind, haben sie eine bessere Chance, sich zu
machen. Ah, du meinst
kleinere Artists.
Du meinst Artists, die nicht mit Universal sozusagen
genau,
sind,
genau.
Dass die jetzt ein bisschen mehr
genau, also auch, und
Raum
auch,
haben.
Generell auch kleinere Artists, die jetzt nicht gesigned worden sind irgendwo, weil TikTok ist ja generell so, die ist heutzutage zu einer der größten Musik-Promo-Plattformen geworden und
100%.
Das läuft ja über diese Promo und
ja.
Wenn du einen viralen Moment erstellen kannst oder irgendwie, dann hast du die Chance, deine Musik bekannter zu machen. Und das ist natürlich aber auch schwierig für einen kleinen Künstler, wenn die Konkurrenz auf der Plattform diese großen Namen sind. Die Konkurrenz ist ja immer,
total. Also
ist ja auch immer da, ist ja normal. Aber vielleicht steigen da einfach die Chancen, denke ich mir.
Ja, das kann durchaus sein. Ne? Also ja, ich finde erstmal, der Move ist schon so ein bold Move, ne? Zu sagen, ja, so, wir ziehen alles weg. Begründung kann man, glaube ich, irgendwo nachvollziehen. Aber ja, wie gesagt, ich sehe es so ein bisschen aus der Artist-Sicht. Ob alle damit einverstanden waren, können wir, glaube ich, nicht abschließend sagen. Ich weiß nicht, ob du mehr Background-Infos hast, aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es zum Beispiel jetzt Taylor Swift und Drake, die über Spotify zum Beispiel jetzt neue Musik so ein bisschen anders promoten wollen. Also, dass da anscheinend auch irgendein Deal mit Spotify geschlossen wurde,
ja.
Um eben deren Musik zumindest da ein bisschen besser zu promoten.
Das sind ja auch zwei der größten Spotify-Artists, die wir so überhaupt haben. Ich glaube, was monatliche Hörer angeht, ist Taylor Swift auf dem zweiten Platz weltweit mit 103 monatlichen Hörern und Drake auf Nummer
103 5. Millionen, meinst du?
103 Millionen,
ja.
Genau. Und Drake auf der Nummer 5 mit 83 Millionen.
Mhm. Wer ist Nummer 1?
The Weeknd.
Wirklich?
113 Millionen monatliche Hörer.
Ja, crazy. The Weeknd. Das, hätte ich, das ist jetzt für mich überraschend, also muss ich sagen.
Und wer ist noch in der Top 5? Was denkst du?
Beyoncé?
Nein, zwei Frauen aber.
Ariana Grande?
Ja, Nummer 3, 87 oder 0,9, also fast 88.
Und dann wahrscheinlich so eine ältere, also eine ältere Künstlerin? Oder eher neuere? Weil sonst hätte ich so jemand wie Mariah Carey oder so.
Nee, nicht so.
Die immer ihren Katalog immer wieder aufbauen kann.
Nein.
Nicki Minaj?
Nein.
Boah, dann muss ich, glaube ich, passen.
Rihanna.
Ja, okay. Darauf hätte ich wirklich kommen können.
Rihanna, hättest du drauf kommen können.
Ja, weil sie halt auch nicht mehr so aktuelle Musik hat, deswegen dachte ich, deswegen war ich nicht sicher, ob, ne? Aber krass, okay.
Kanye West und Justin Bieber direkt dahinter.
Aber The Weeknd, warum The Weeknd? Also, kannst du das einschätzen, warum The Weeknd auf Platz 1 ist? Hat er jetzt gerade ein Album rausgebracht? Hat er doch auch nicht.
Nee, aber The Weeknd ist
einfach da.
Ja, der hat so eine bestimmte Hörergruppe, die ist einfach da und die ist groß. Also
ja,
so
aber krass größer als Taylor Swift.
Ja.
Und ich meine, offensichtlich, Swifties sind all over the place.
Ey, Weekies sind auch all over the place. All over the goddamn place. 10 Millionen monatliche monatliche Hörer mehr. Das ist schon krass.
Verrückt.
Das ist komplett verrückt.
Und größer als Beyoncé vor allem.
Ich hätte es auch nicht gedacht. Ja, Beyoncé ist auf Nummer 11. Was monatliche Hörer angeht. Nicht komplette Streams, nicht insgesamte Streams. Das kann auch nochmal eine andere Zahl. Wirklich monatliche Hörer, jetzt gerade eben. Hat Beyoncé 72 Millionen. Ja, Beyoncé ist hinter Bruno Mars, hinter Coldplay, hinter Dua Lipa, hinter Justin Bieber und hinter Kanye West noch.
Das ist ja verrückt, ne?
Und fast genauso viele wie SZA. Hip-Hop ist nicht so viel vertreten auch in der Top.
In der Top 10 hätte ich jetzt in auch schon gesagt, oder?
So in der Liste, Top 25? So ja, doch, in der Top 10 haben wir, haben wir Drake, Kanye West und das war's.
The Weeknd würde man nicht so in
The Weeknd, R&B? Ja, R&B. Ja, R&B, ja gut. Wenn wir R&B und Hip-Hop zählen, dann
Rihanna,
ja.
Also das sind schon die Hälfte mindestens, die in der Top 10 sind, oder?
Ja, also Taylor Swift, Ariana Grande, das Justin Bieber, Dua Lipa, Coldplay, Bruno Mars.
Zählt Justin Bieber nicht auch schon fast rein?
Oh, hör auf. Stopp.
DJ Khaled. Er hat auch mit allen zusammengearbeitet.
Stopp, bitte. Nein.
Nein, aber ist schon, okay, hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Also,
R&B vielleicht, aber.
Dass The Weeknd tatsächlich so groß ist. Aber zum Beispiel SZA auch bei Universal.
SZA ist Nummer 12.
Ja, aber ist auch bei Universal, weil du es gerade erwähnt hast, ne? Also ist auch raus.
Ja,
also
der Großteil von den Künstlern, die wir gerade genannt haben, sind alle bei Universal.
Ja, also deswegen, das ist schon echt verrückt zu sehen, dass Universal da so einen Move gemacht hat und bin auch mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Anscheinend wird hinter den Kulissen an einer gemeinsamen Lösung gearbeitet, um das Ganze wieder in irgendeiner Form und Weise für die Nutzer und Nutzerinnen von TikTok sozusagen auch ein bisschen freundlicher zu gestalten, weil im Endeffekt, viele haben ja die Songs genutzt, um darauf zu tanzen und Tänze zu gestalten, um auch dann natürlich ihr Profil und ihr Wachstum zu fördern und das ist natürlich dadurch auch ein bisschen eingeschlafen.
Weißt du, wer die Dance-Challenges, diese Viral-Dance-Challenges oder diese Viral-Dance-Moments in Musik, weißt du, wer das kreiert hat? Weißt du, wo das gestartet hat?
Ist es jemand, den ich kenne oder den man kennen muss, wenn man so auf Influencer-Ebene ist?
Nein, du kennst auf jeden Fall, es ist ein Rapper, der das gestartet hat.
Chris Brown?
Nein. Soulja Boy.
Aha.
Crank That.
Ah, okay. Und mit dem Song ist sozusagen auf der Plattform?
Das war der erste. Nicht jetzt auf TikTok.
Also
mit ihm hat das angefangen damals, dass Leute angefangen haben mit diesen Tanz, also mit diesen Viral Dance Moves, dieses Konzept von Viral Dance Moves sozusagen.
Wenn man sagen würde, dass es Viralität zu dem Zeitpunkt gab, da gab es das ja so als Begriff wahrscheinlich noch nicht so krass.
Nein, das ist,
was
ist natürlich was anderes, aber
so riesig.
Genau, aber es wäre
verstehe.
So der Grundstein dafür.
Aber zum Beispiel, guck mal, weißt du, welches Jahr das ist? Welches
2007, 2008.
Weil zu dem Zeitpunkt waren noch auch diese ganzen Dancehall-Moves draußen. Von Sean Paul, Elephant Man. Da gab es auch ganz viele Dance-Moves, die in meinen Augen auch extrem Einfluss hatten auf, wie man dann getanzt hat, wenn man das als Viralität bezeichnen würde.
Ja, aber das Prinzip von diesem,
okay.
Weißt du, von diesen, heutzutage haben wir auf TikTok diese kurzen Videos mit diesen Dance-Moves zu verschiedenen Songs.
Aha.
Und das gab es ja bei Crank That.
Okay.
Das war ja der erste, der das gestartet
hat. Ah, also der hat seinen Song so promotet, meinst du? Oder der hat
wenn du das, ich weiß nicht, ob du das Musikvideo gesehen hast, aber da genau darum geht es. Also da sieht man das, wie der das so promotet hat. Der Song ist, den rausgebracht als ziemlich unbekannter Künstler in 2007 und hat den Song, das ist die nächste Sache, er ist der erste Artist, der Digital Streams sozusagen Aha. gepusht hat.
Okay.
Er hatte 3 Millionen Downloads, glaube ich. Das war die Zahl.
Ach,
3 Millionen Downloads ist gar nicht mal so viel heutzutage, aber damals war das das Höchste, was es an Internet-Downloads und dann Digital Streams gegeben hat.
Redest du jetzt über dann YouTube oder was war das?
Nee, er hat über Soundclick released.
Aha, okay.
Über Soundclick. Mhm. Und natürlich auch YouTube. Das Video auf YouTube ist viral gegangen. Auch hat auch eine riesen Plattform gepusht und hat somit auch einer der ersten Rapper oder der erste Rapper, der auf YouTube seine Musik promoted hat.
Verstehe.
Genau. Und einen riesen Einfluss auf die heutige Musik und das heutige Musikmarketing, weil dieses Tanzkonzept einmal, dann YouTube und Soundclick, also Digital Streams, also
Digital die Digitalisierung. Musik.
Der Typ, egal, also er ist auch ein bisschen, natürlich so ein bisschen crazy Dude, wenn man so seine Interviews sieht und sowas. Aber der hat so einen Grundstein gelegt für wie Musik heutzutage vermarktet wird.
Ja,
auch generell, auch von den Sounds so ein bisschen anders.
Ja, crazy. Das war mir gar nicht so bewusst, dass man da jetzt Soulja Boy als den Vorreiter irgendwie
betiteln würde. Er hat auch sein erstes Album mit FL Studio aufgenommen.
Aha, also okay. Das ist
diese Musikprogramme, die
Windows und Logic FL
Studio.
Genau.
Damals sind alle immer du musst in große Studios gehen, du brauchst dein Dings. Heutzutage hat jeder seinen DAW, so nennst du das, und kann auch von zu Hause arbeiten. Das hat er auch gepusht. Also so, er hat einen großen Einfluss gehabt so auf wie Musik heutzutage funktioniert, Hip-Hop-Musik zumindest.
Naja, also ich meine, als Indie-Künstler wahrscheinlich auch notwendig am Ende des Tages, weil natürlich die größeren Studios auch irgendwie deutlich teurer sind. Und wenn du da offensichtlich selber durchstarten willst, ist natürlich für dich ein bisschen einfacher. Ich meine, heute machen das ja offensichtlich viele, ne? Also lädst du das Audio-Software auf deinen Computer runter und fängst einfach an, da Beats zu produzieren und ähnliches. Also es geht ja heute recht einfach, gibt es ja auch zig Tutorials zu.
Brauchst ja nicht viel, genau.
Und speaking of Musik, weil du 2007 gerade angesprochen hast, was ist so deine Musik-Ära, würdest du sagen? Was ist so die Periode, aus der du am meisten Musik hörst? Ist es eher so das Neue jetzt, so 2020er, oder bist du auch ein bisschen in den etwas älteren Segmenten unterwegs? Wo würdest du sagen, ist so dein Sweet Spot?
Ich habe da voll den Mix, Alter. Ich höre alles Mögliche, also ich höre neue Sachen.
Mhm.
Ich höre, also jetzt 2024, 2023, 20er, 2020er, 2010er höre ich alles mögliche, ich höre 2000er Mucke, ich höre 1990er Sachen. Und dann auch so querbeet, so, ob das jetzt US ist, in jeder möglichen Epoche, ob das jetzt englische Sachen sind, Afro-Sachen sind oder französische Sachen. Also hab ich überall so ein bisschen meine Finger drin, meine Ohren.
Also da muss ich auch echt mal ein Kompliment machen, ne? Also was ich ja echt krass finde bei dir ist, du hast wirklich einen riesen Wissensschatz und auch Kenntnis generell über diese verschiedenen Jahrzehnte der Musik. Ne? Also ich kriege das ja immer mal wieder mit, wenn du irgendeine Playlist zum Beispiel anmachst, da ist dann 2000er Musik drin und du kennst die Texte. Ne? Und ich meine, das sind Texte oder das sind Lieder, die rausgekommen sind, da warst du wahrscheinlich irgendwie 10 Jahre alt.
Ja,
war
ich klein, ja, Mann.
So, und das ist, also da muss ich sagen, das ist wirklich sehr beeindruckend, weil bei mir, wenn wir jetzt über Sweet Spot reden, bei mir ist es wirklich tatsächlich die 2000er-Ecke. So, ne? Also so 2000 bis 2010. Also wenn wir jetzt über Hip-Hop reden, dann ist das so hier Nelly, Lil Wayne ist zu dem Zeitpunkt rausgekommen, diese Big Timer. Die ganze Südstaaten-Musik war ja sehr groß zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Dieser US-Südstaaten-Hip-Hop war ja extrem. Und das hat natürlich vieles geprägt, auch so ein Usher, der ja heute, oder der ja auch früher als R&B-Künstler aktiv war, aber trotzdem so viel Crossover gemacht hat, was heißt Crossover, aber so mit Hip-Hop dann eben viel gemacht hat und sich da ja auch sehr große Fanbase aufgebaut hat offensichtlich und heute immer noch mehr als aktiv ist, ne, durch seine Show in Las Vegas und so. Aber das ist schon so mein Sweet Spot und ich finde es jedes Mal echt beeindruckend, dann zu sehen, dass du diese Musik anmachst und dann diese Lieder kennst mit die ich eigentlich kennen sollte, also die ich auch kenne natürlich, aber also da muss ich schon sagen, das ist schon krass, also deswegen finde ich wirklich sehr beeindruckend und freut mich auch total so, dass auch andere das fühlen, ne? Man denkt immer heute, dass die Musik, die man selbst als jugendliche Person, Mensch gehört hat, dass man so sagt, die von heute kennen das gar nicht mehr, oder die Jugend von heute, die kennt diese Lieder gar nicht mehr.
Auf jeden Fall.
Und du bist ein positives Gegenbeispiel, aber ja, das ist auf jeden Fall schon krass.
Ich erzähle dir vielleicht mal einfach, wie ich so ein bisschen zu Hip-Hop-Musik und so gekommen bin. Ich habe als Kind immer schon Seed gehört, also ich so mit 5, 6 und hatte aber irgendwie keinen wirklichen Zugang zu Hip-Hop, weil bei uns zu Hause meine Mutter hat Gospel gehört
Und zu dem Zeitpunkt noch in Leipzig, meine Großeltern haben ja ganz andere Sachen gehört, so Opernmusik und so, und dann Traviat, also so keine Ahnung, die Zauberflöte und sowas.
Aber ganz kurz, aber dann war ja da schon sehr viel Variation, ne?
Ey, voll viel Musik. Ich war als Kind war ich so im Kinderchor und sollte zu den Thomanern. Das ist so ein Kirchengesang in
Okay.
Leipzig. Genau, war aber nicht ganz mein Ding. Dann habe ich Klavier gespielt auch. Und dann sind meine Mama und ich nach Frankreich gezogen und ich habe ihren alten MP3-Player bekommen. Und darauf war so ein bisschen Sean Paul, so eine Sache, ein bisschen gehört. Und dann hatten wir, es ist so, mittwochs hast du in Frankreich in der Grundschule keinen Unterricht, aber du kannst in so ein Betreuungscenter gehen, was in jedem Viertel gibt's die, heißen MGC, so ein Betreuungscenter für Grundschulkinder und Jugendliche. Gehst du mittwochs hin und da sind immer so eine Aufpasser. Die Aufpasser waren alle, wie alt waren die? 20 bis
Ja, genau, also
25 so.
Jugendliche so irgendwie so, ja.
Und wir waren irgendwo Fußball spielen und in der Pause ist dieser eine Aufpasser da und sein Handy klingelt. Und ich hatte gerade mein erstes Handy, so ein Nokia, so ein altes. Sein Handy klingelt und der Klingelton ist, ich weiß noch ganz genau, If I can, 50 Cent.
Okay.
Und ich habe das gehört und ich dachte mir, warte mal ganz kurz, oh shit, was höre ich da? Und ich bin immer schon so richtig musikalisch so influenced gewesen. Ich habe Alben zu Hause hoch runter gehört und ich habe das gehört und ich war direkt so, ach du Kacke, was ist das? Direkt hingegangen, kannst du mir der Klingelton auf Bluetooth schicken
Ah,
und so?
ja.
Er hat mir den Klingelton auf Bluetooth geschickt. Ich habe den auf dem Weg nach Hause, habe ich den tot gehört. Am nächsten Tag bin ich mit meiner Mutter zu Fnac, das ist so wie ein
Ja,
Mediamarkt,
Lafnack, ja, genau.
reingegangen, Musikabteilung, Get Rich or Die Tryin' rausgesucht und ab dem Tag habe ich nie wieder zurückgeguckt.
Okay.
Das war so, dann war vorbei. Dann bin ich von da zu,
Aber wie alt warst du dann ganz kurz?
das war 2009, ich war, oder 2008 sogar, also war ich 10 Jahre
Ja,
alt.
wollte ich gerade sagen, ne?
Genau,
Warst du
10 Jahre
so.
alt. Und dann habe ich mir als nächstes La Fouine, also
Das heißt, du hast mit 10
französischen.
Jahren hast du hier 50 Cent angehört?
Ja, auf jeden
Okay.
Fall. Rauf und runter in meinem Zimmer
Okay,
auf der Box, immer Get Rich or Die Tryin', das ganze Album. Ich höre
okay.
das bis heute noch, einmal mindestens im Monat so playlistmäßig, so hoch
Okay.
und runter, so komplett.
Nice.
Dann habe ich mir so ein La Fouine-Album gehört von damals, Mirepoix,
Französischer Artist?
französischer Artist. Und das ist auch so, diese beiden Alben haben für mich so eine riesen Bedeutung, so
Verstehe.
musikalisch, weil die haben mich richtig, ich habe die, dadurch, dass ich nichts anderes hatte zum Hören,
Ja.
ich habe dann irgendwann einen iPod bekommen, aber das war dann auch so ein paar Jahre später und da zu dem Zeitpunkt hatte ich noch meine Boxen zu Hause und konnte darauf immer CDs reinspringen. Und genau, die beiden Alben und The Carter von Lil Wayne. The Carter 2, glaube ich.
Okay.
Ich weiß nicht genau. Ich glaube schon der zweite. Das sind so die drei, die ich zu dem Zeitpunkt ich konnte ja gar nichts anderes hören, so auf Rotation kaputt gehört habe,
Okay.
bis ich dann YouTube gefunden habe. Und dann, ja, genau, dann immer so in alle möglichen Richtungen. Und dann, genau, wenn ich mich irgendwo einmal festfange, deswegen höre ich auch so viele verschiedene Sachen, weil ich immer wechsle, so von jetzt gerade eben höre ich viel Oldschool, Hip-Hop, dann höre ich mal eine Phase mehr Französisch und so. Aber wenn ich mich irgendwo festfange, wenn ich eine Phase habe, dann bin ich richtig drin. So. Dann
Okay.
probiere ich auch alles Mögliche über diese Phase rauszufinden, so musikalisch, was ging mit den Künstlern ab und so, was.
Ja.
Genau, das interessiert mich dann alles schon. Das, keine Ahnung, vielleicht kommt daher dann auch.
Ja, also.
Und mitsingen liebe ich so oder so. Das
Ja,
ist dann auch immer das
also,
Ding so.
wie gesagt, das
Dann.
merkt man auch total, ne? Also, so, das ist wirklich diese Spannbreite, die du da hast, ja? Ob du jetzt hier so einen 2022er französischen Rap-Song hast oder so einen 2005er US-Rap-Song und trotzdem kennst du alle Lyrics, das ist schon richtig nice, muss ich sagen. Ich kann mich an eine lustige Geschichte erinnern, oder heute wäre sie lustig, früher fand ich sie nicht so cool. Das war, ich kann überhaupt nicht das Jahr sagen, ne? Aber ich muss selber so um die 12 gewesen sein. Da war meine Mutter in New York. Alleine, also mit ihrer Mutter sozusagen in New York. Und ist zurückgekommen und sie kannte sich nicht aus mit Hip-Hop oder irgendwie mit wirklich so Rap-Musik zu dem Zeitpunkt und hat mir ein Busta Rhymes-Album mitgebracht auf CD. Busta Rhymes, ja.
Geil.
Und ich muss sagen, selbst ich kannte Busta Rhymes zu dem Zeitpunkt nicht, aber sie meinte, der ist in den Charts relativ weit oben. Und du weißt ja, früher zu dem Zeitpunkt gab es jetzt nicht wirklich Social Media, wo du das
Natürlich
hättest
so
irgendwie prüfen können.
Spotify-Streams,
Also,
wie viel haben Dings da?
nein, gab es
Du
nicht,
musst
ne?
vertrauen auf das, was
So,
du kriegst.
du hast,
So.
das steht da, ist in den Charts, also ist es in. Also hat sie das Album mitgebracht. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt konnte ich jetzt vielleicht auch noch nicht so sehr gut Englisch. Und meine Mutter natürlich auch jetzt so ein bisschen besser als Schulenglisch, muss man dazu sagen. Und dann haben wir diese CD so ein bisschen gehört. Und ich war so, okay, ja, also ich höre es mir an. Weil früher war Busta Rhymes ja noch viel wilder. Ja, also er hatte noch viel, er hat sehr schnell gerappt, ne? Und er war auch so einer der ersten, die so ein bisschen so, auch so ein bisschen nicht immer so einen Flow hatten, sondern immer, weißt du, so zwischendrin so Stops und dann so der Beat ist irgendwie dann draufgegangen und dann hat er dann darüber gerappt. Also es war ja sehr etwas unorthodoxes Rapping, was er ja gemacht hat, wodurch er ja auch ein bisschen bekannt geworden
sehr
ist.
Sehr neu,
ne?
So.
Genau. Und aber er hat halt sehr viele Schimpfwörter benutzt.
Ja.
Ja, also wirklich jedes dritte Wort war irgendein Schimpfwort. Also so wirklich, du hörst es und du denkst, okay, wen will er noch beleidigen? Mhm. Ja, er hat ja schon gerade alle beleidigt. Und dann war die Situation so, dass meine Mutter irgendwann gesagt hat, also ich finde, da sind ein bisschen zu viel Schimpfwörter drin in den Songs. Und dann hat sie die CD weggeworfen. Und ich muss sagen, also ich sehe das natürlich heute aus zwei Perspektiven. Ich sehe das heute einmal aus der Perspektive Elternteil. Mhm. Du willst natürlich nicht, dass dein Kind irgendwie, obwohl du die Texte null verstehst, wirklich, ja, null verstehst, außer die Schimpfwörter, willst du das natürlich nicht. Aber zweitens sehe ich es natürlich auch aus der Perspektive, hey, ich wollte jetzt diese Musik irgendwie hören, so, ja? Warum hast du das weggemacht? Und das war einfach nur so eine, für mich so eine lustige Geschichte, weil du bringst diese CD mit und im Endeffekt dann schmeißen wir sie weg.
Auf jeden
Fall. Also das war so ein interessanter Moment für mich mit Hip-Hop sozusagen früher in der Zeit. Aber naja, Busta Rhymes war natürlich einer, der zu dem Zeitpunkt auch sehr...
Ja, ich hatte sowas Ähnliches auch. Also so zu dem Zeitpunkt, wo wir in Frankreich gewohnt haben und ich dann so ein bisschen so meinen Weg bei Hip-Hop und so reingefunden habe, alles mögliche gehört und meine Mutter fand es immer, also so hatte nie ein Problem damit. So, ich kann sagen, sie hat mir auch die Filme von Eminem und von 50 gezeigt. Mhm. Und bei US-Rappern oder französischen Rappern war immer gar kein Problem. Dann habe ich irgendwann so angefangen, ein bisschen Deutschrap zu hören.
Okay, ja, ja.
Damit. Ich höre in meinem Zimmer laut Deutschrap, ich bin da mitrappen. Ja, das war dann nicht so cool, weil da ist nochmal so eine andere Sache, genau. Als ich kleiner war. So.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, vielleicht mal, ich kann die Jahreszahlen nie mal so gut zuordnen, aber ich glaube, wenn ich jetzt mal so durch die Jahrzehnte kurz gehen müsste, würde ich, glaube ich, sagen, 2000er Jahre war schon so Südstaaten, US-Südstaaten-Musik so meine Playlist, wenn man es so nennen möchte. Früher hat man ja auch nicht wirklich so Playlists, sondern hat es CDs oder sowas in der Art. Ja, aber,
Mixtape.
Ja, wenn du Glück hattest, hattest du ein Mixtape. Und ich glaube, meins war auf jeden Fall das ganze Thema Südstaaten, alles, was um diese Cash Money Records war. Also so Lil Wayne, wie gesagt, Big Timers, Juvenile, also die ganze Ecke, das war schon so da, wo ich sehr viel von gehört hatte. Und in den 2010ern würde ich, glaube ich, sagen, so Richtung Rick Ross. Das war so die Ecke, wo er so immer mehr gemacht hat. Der hat ja auch schon sehr früh angefangen, aber ich glaube, das war so der Artist aus den 2010ern bei mir zumindest mal, wo ich so am meisten vielleicht drin war. Mhm. Und jetzt geht es schon schwierig. 2020er muss ich echt sagen, für mich schwierig, weil viele, die damals aktiv waren, machen ja heute immer noch.
Ja, aber es ist immer was anderes.
Es ist halt was anderes, aber so ein richtig neu, es gibt bestimmt einen, aber der fällt mir jetzt gerade einfach nicht ein. Vielleicht, weiß nicht, wen hörst du denn so in den 2020ern?
Oh, das... Ich würde immer in mein Ranking, wenn ich so ein Ranking mache, würde ich einfach so nach der Time-Periode ranken. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich mag Jay-Z, dann rede ich aber von dem, also dann sage ich mag den Jay-Z von 1999 bis 2005.
Ja,
so,
ja.
Weißt du? Und dann würde ich sagen, jetzt gerade eben, ist schwierig. Burner Boy ist eine Sache.
Okay. Der ist ja sehr neu. Ja,
deswegen stimmt. Ist sehr ja, neu, ja, weißt stimmt, du, ist jetzt gerade sehr aktuell für ja, diese Zeit. Ich habe jetzt andere Künstler, die ich mehr mag.
Ja, aber ja, ja, da hast du recht.
In
ja.
dieser Zeitperiode, wer sehr neu ist.
Aber da kann man ja, glaube ich, so einige von den Afrobeat-Künstlern jetzt nehmen.
Genau,
ne?
Also so, weil das gab es nicht. Ich mag zum Beispiel sehr auch Central C ja. aus England.
Ja, hattest du erwähnt.
Das ist
ja.
auch so eine Sache, aber englische Musik ist für mich, also ich habe die Kenntnisse von vor 2010 nicht so. Ich bin, also... Sondern erst so der Grime, späte Grime und dann Drill-Phase, so da habe ich alles Mögliche gehört.
Wenn wir jetzt auch über andere Genres reden und gerade weil du Burna Boy angesprochen hast, ich meine, da muss man sagen, in den 2000ern waren es Magic System, ja, die waren auf jeden Fall
Magic System
meine Number Ones. So.
P-Square.
Aber P-Square würde ich sagen, wäre eher 2010er.
Ja, okay. Sarkodie?
Ja.
Bodo Sangi, kennst du?
Ja.
Hammer. Ja, das wäre so meine Afro-Liste, ja. Aber wenn ich jetzt so auf Hip-Hop... Oder würde ich sagen, während der 2000, also so von den jetzt in der 2000er Phase ist 50 Cent auf jeden Fall mein
Ja, ja, Art muss ja so, sein, nach der Geschichte, die du also erzählt hast.
Es gibt auch gar keine Frage so. Das ist dann so zwischen 2010 und 2020 hat mich sehr geprägt dieses Battle zwischen Kendrick Lamar und J. Cole.
Ja. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie du so zu Kendrick Lamar stehst, weil der war ja so 2010er Ecke, wo der so sein...
Für mich ist Kendrick Lamar einer der besten Rapper aller Zeiten.
Okay.
Auf jeden Fall. Aber J. Cole finde ich genauso, also J. Cole finde ich genauso
ja.
Mega und hat mich auch auf jeden Fall so geprägt. Also dieses, wie ist das, wie heißt das Album nochmal?
Cold World? Ne, das war das neuere, ne?
Nee. 2014 Forest Drive Hill. Forest Hills Drive, ja. Das ist auch so. Wenn ich ein Album, heute bringen Leute gar nicht mehr Alben raus,
ja.
Aber wenn ich ein Album hören kann und ich muss nicht skippen, sondern ich kann das einfach so durchhören.
Ja, das ist schon
als wär's meine Luxus. Als wäre es meine Playlist. Luxus. So, dann weißt du, der Shit ist crazy. Ja. Und das schafft nicht, das schaffen wirklich wenig Künstler bei mir. Und J. Cole mit das Album zum Beispiel, das hat mich durchgeprägt. Ich habe das so rauf und runter gehört. Ich feiere Kendrick trotzdem mehr als Rapper, aber da habe ich auch kein Album, was ich so runterhören kann wie das Mad City. Irgendwie finde ich krass. Ja, wen gibt es noch so? Wer auf jeden Fall super erfolgreich ist, ist jetzt nicht in meinen Top, so ist Drake.
Ja, ah, ich muss sagen, der ist schon bei mir auch ganz oben.
Ist, weil er halt immer wieder, er ist immer da. So.
Ja, ja, ja.
Er ist immer...
Und auch da höre ich mir gerne die alten Alben an. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Wer super erfolgreich zahlentechnisch ist, ist Nicki Minaj.
Ja.
Extrem, also als extrem erfolgreich. Ich glaube, sie hat 114 Entries auf der Billboard Hot 100.
Über die Jahre.
Über die Jahre. 114. Das ist.
Ja, und guck mal, das sind jetzt Artists, ne? Du hast gerade Drake angesprochen, jetzt Nicki Minaj. Das sind alles Artists, die sind damals.
Die sind schon lange
unterwegs. Aus dieser.
Die waren genau aus deiner.
Aus der, also vor allem, die sind aus dieser Kategorie von Lil Wayne ja gekommen. Ne? Genau. Also aus diesem Cash Money Records Umfeld. Da sind ja hergekommen. Und worüber ich letztens auch mit jemandem nicht diskutiert, aber so ein bisschen darüber gesprochen habe, war das Thema Bling Bling, was hier heute auch im deutschen Sprachgebrauch total oft verwendet wird, wenn etwas offensichtlich sehr hochwertig zu sein scheint. Das ist ein Song von damals, von den Big Timers gewesen, Bling Bling.
Wirklich?
Das wissen viele gar nicht, dass das so ein Song ist, der aus den Südstaaten kommt, in den 2000er Jahren, der dann heute als Sprachgebrauch ganz normal angekommen ist in fast allen Teilen der Welt. Oh, kommst hier ein bisschen mit Bling Bling und so weiter. Ne? Und das kommt genau daher. Und das finde ich so verrückt, wie stark dieser Einfluss dann doch war, ohne dass man das vielleicht wahrnimmt. Ne? Weil die wenigsten benutzen diesen Begriff und wissen, aus welchem Song das kommt.
Was wären so deine drei Top-Rapper?
Boah, ganz schwierig.
Das ist eine richtig schwierige Frage.
Weil ich ja auch immer wieder so ein bisschen anders auf die Sachen schaue. Ich glaube, ne, du hast ja auch verschiedene Lebensphasen, die du so durchmachst. US jetzt, ja?
Wir machen nur US, dann machen wir es uns einfacher.
Also ich glaube, Tupac ist
okay.
Auf jeden Fall drin. Und da muss man ja auch sagen, ne, es gibt ja jetzt verschiedene Perspektiven. Ich zum Beispiel gucke nicht immer nur auf Lyrics-Ebene.
Ja.
Weil Tupac, würde man sagen, war nicht immer ein großer Lyriker. Ja, da gibt es ja dann Stimmen, die sagen, so ein Jay-Z hat halt viel mehr Tiefe vielleicht gehabt.
Ja.
Ja, aber ich glaube, Tupac war bei mir auf jeden Fall.
Muss deine Liste, also so, da musst du auch gar nicht rechtfertigen.
Nee, ich sag nur, warum das bei mir so überhaupt ist.
Ja, ne?
So, deswegen, also Tupac ist ganz groß und dann ist es auch echt schon schwierig. Also da waren zu dem Zeitpunkt so viele Artists, die man immer wieder gehört hat. Du hast selbst einen 50 Cent angesprochen. Auf
jeden Fall irgendjemanden raus. Wenn du jetzt nur drei Namen nehmen dürftest, wird auf jeden Fall irgendjemand da nicht drin sein, der drin sein könnte, sollte.
Also wer mich wahrscheinlich so mit am meisten geprägt hat, waren wahrscheinlich Tupac.
Oder genau, wer dich am meisten
geprägt hat. Lil Wayne plus Umfeld. Und dann müsste ich echt entscheiden, so zwischen einem Drake und Rick Ross.
Okay.
So, das ist, wie gesagt, das sind so die. Ne, und ganz viele werden jetzt sagen, boah, was ist das für eine komische Liste und so. Aber ey, ganz ehrlich, wie gesagt, ich mache so an Phasen fest. Ne? Man hat ja so Phasen, wo man andere Sachen hört. Aber wenn ich jetzt so die Masse nehmen würde an Songs, die ich mir anhöre, aus verschiedenen Gründen, dann das auf jeden Fall. Ich hatte zum Beispiel auch eine Phase, da habe ich Young Jeezy gehört, rauf und runter. Ich kenne jedes Album, jeden Song von Young Jeezy. Und den kennen viele gar nicht.
Ja.
Aber das war einer der in meinen Augen so für mich prägsamsten Rapper aus den Südstaaten. Aber ja, das wäre wahrscheinlich so meine Liste.
Stark. Hey, ich diskutiere da gar nicht mit dir, ich finde die nice.
Aber jetzt kommst du mit deiner Liste.
Also ich muss ja wieder 50 Cent drin haben.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ohne den kannst du ja gar nicht
jetzt. Ich mache jetzt auch nicht in irgendeinem Ranking, sondern die drei sind
ja, einfach ja, ja.
da.
Okay. Ja, ja.
Und wir bleiben bei US. Das bedeutet, weil wenn wir jetzt nicht US machen würden, dann müsste ich
mal... Ja, aber dann wird's... egal. Das wird zu krass.
Egal. 50 Cent, Jay-Z.
Okay, fair point.
Und der letzte ist schwierig, aber ich gehe jetzt von dem, was mich so beeinflusst hat und was ich in der langen Zeit auch gehört habe und was ich rauf und runter gehört habe auch.
Genau.
Oh, das ist controversial, aber ich nehme Nipsey Hussle.
Aha, okay. Wirklich,
das ja? Das war gerade zwischen nicht mal zwischen J. Cole und Kendrick, sondern es war zwischen YG und Nipsey Hussle.
Okay, krass. Also ich habe überraschender Pick, muss ich sagen.
Von dieser West Coast-Schiene gehört.
Ja, 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 ey, total, ey, wirklich, ich auch. Also deswegen mit Tupac habe ich alle da rein, so, ja. Mhm. Das war auf jeden Fall eine krasse Phase. Eine
lange Zeit zwischen Tupac und zwischen den beiden, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, ja, ja. Okay, aber Nipsey Hussle, also ich meine, Nipsey Hussle finde ich auch mega. Ich bin relativ spät auf ihn gekommen, muss ich sagen. Ich habe ihn recht spät gehört. Aber ja, finde auch seine Musik richtig gut.
Ja, zu den Zeiten mit YG habe ich das richtig gefallen. Mm. Das war so Jugend.
Ja, crazy. Also, ja, auch eine ganz andere Liste so als meine natürlich. Ja, aber
was da kriegst du von jedem eigentlich.
Aber was ich interessant finde, guck mal, obwohl du in Anführungszeichen so viel jünger bist, sind trotzdem die Artists, die du hast, welche die sozusagen aus dieser Blütezeit, wenn man so nennen möchte, entstanden sind. So,
ne? Ich bin auch also, immer sauer, ja. Ich bin wirklich sauer. Ich bin wirklich, wirklich wütend. Ich wäre so gerne so ein bisschen älter gewesen. Ich hätte es gerne viel mehr so, ich fühle mich wie so ein Geschichts-, so,
ja,
also ich Geschichtsrecherche machen. Ich hätte gerne einfach live miterleben.
Ja, ja, ja.
Aber ich muss die ganze Zeit, ja, ich muss suchen. Aber ist auch cool, dann kriege ich manchmal, finde ich wieder alte Lieder, so, ja. die ich noch nicht gehört habe, ist wie erst wirklich ein neues Lied.
Wirklich mal, ja, voll. Aber ja, und wie gesagt, ich finde so, das ja auch mega, dass du da so drin bist und ja. Kann es echt nur so positiv sehen, so, ne? Weil es gibt, wie gesagt, ganz viele, die das nicht kennen. Auch kleiner Fun-Fact am Rande, auf TikTok ist gerade so ein kleines anderes Video viral, und zwar Stefan Raab. Ganz kurzer Switch, ja, aber Stefan Raab ist ja
crazy Switch.
Seit 10 Jahren oder so gar nicht mehr im Fernsehen. Und warum ich da überhaupt drauf komme, ist, weil jetzt hat er sich ein TikTok-Konto gemacht mit nur einem Video drauf, wo er nicht mehr gezeigt wird, sondern wo so ein bisschen die Geschichte ist, wenn er jetzt genügend Fans bekommen würde auf TikTok, würde er wieder ins Fernsehen gehen.
Okay, krass.
Das ist so ein bisschen die Ansage, die dahinter steckt. Und das Interessante ist, das steht auch in den Kommentaren so lustig, ist, dass viele, die jetzt heute auf TikTok sind, würden Stefan Raab gar nicht kennen.
Nee, die hatten keine Ahnung.
Ja, und das ist nur, warum mir das gerade eingefallen ist, weil viele der Musik, über die wir jetzt auch gerade reden oder die man so aus diesen Jahren kennt, von 2000 oder 2010, viele, die jetzt heute in den 20ern sind oder in den 18 oder die so 18, 19 Jahre alt sind, die kennen viele von diesen Künstlern überhaupt nicht. Die wissen nicht mal, und das finde ich immer wieder so interessant, das sehe ich auch bei meinen eigenen Kindern, dass manche Samples in Liedern, ja, wenn die vorkommen,
denken, das ist Dings,
das ist der originale Song für die.
Nein.
Aber dass das schon zweimal vorher gesampelt wurde und der Artist, den vielleicht auch kennen durch mich oder ähnliches, trotzdem,
Digga, dass dieser Hip-Hop-Artist,
das ist das Verrückte.
Dass der Hip-Hop-Artist von damals, der das vor 20 Jahren rausgebracht hat, der hat ein Sample genommen.
Das meine ich ja.
Der hat irgendjemand in den 70ern, richtig, der keine Ahnung, richtig, was für ein Shit gemacht hat, nichts, was mit Hip-Hop zu tun,
genau,
hatte. Sondern so,
das ist, und das meine ich, und das ist so verrückt für mich zu sehen, wie über Generationen hinweg so wirklich Musik echt alles.
Aber generell, diese Sample-Kultur ist ja auch jetzt gerade eben so auf so einem ganz neuen Vibe, so die Liebe.
Auch so viel stärker, ne? Also so,
ja, ist so was anderes.
Viel öfter
wird benutzt. So was wie gesampelt wird,
genau,
auch so mit kompletten, so wie wir es jetzt hier hatten bei Luciano, dieses Beautiful oder
ja,
so,
ja,
so,
ja,
diese,
ja.
Oder Central Sea mit Schirm. Früher wurden Melodien so
gesampelt, genau,
oder so aus den Liedern. Jetzt
oder auch in diesem Afrobeat wurde doch von Toni Braxton dieser Song gesampelt,
genau,
zum Beispiel.
Genau, ja, alles Mögliche.
Wir bleiben auch bei Musik, weil heute ist auch wieder Freitag.
Friday.
Und ich meine, dadurch, dass du ja so eine sehr umfangreiche Playlist an sich hast.
Playlisten
natürlich.
Playlisten, das geht niemals alles in einer Playlist zusammen. Ich habe alles sortiert.
Und wenn, dann ist die so ein Jahr lang.
Meine längste Playlist, ja, meine allerlängste Playlist ist 43 Stunden und 41 Minuten lang 734 Songs.
Oha.
Das ist nur Chillout-Session. Das ist nur wirklich nur Chillout-Session. Dann gibt's Best-Afro-Tunes, dann gibt's Old-Shit, dann gibt's Emotions, dann gibt's alles Mögliche. New-School-Trap.
Alles dabei.
British.
Naja, vor allem, jedenfalls ja heute ist ja Freitag. Friday. Was heißt das?
Release-Radar.
Und daher würde ich natürlich gerne wieder wissen, was jetzt bei dir so im Release-Radar drin ist und was du vielleicht auch unseren tollen Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest fürs Wochenende.
Ja, der Release-Radar heute war ein bisschen trocken.
Okay. Underwhelming, ja.
Würde ich so sagen, ja. Ein bisschen, bisschen enttäuscht hat er mich. Aber ist ja ein bisschen immer so eine Wundertüte. Aber was haben wir hier? Ich empfehle Machine Gun Kelly und Trippie Redd.
Okay.
Beauty.
Auf die Empfehlung, also das ist jetzt eine auch überraschende Empfehlung.
Ja, also es wird jetzt wild so. Es geht jetzt in ganz verschiedene Richtungen, weil es halt underwhelming war. Aber ich kann ja auch nur geben, was mir hier so gegeben würde im Release-Radar. Ja. Ich werde jetzt nicht cheaten und andere Lieder raussuchen, weil was ich gerade selber höre, ist nicht das, was in meinem Release-Radar ist, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe aus meinem Release-Radar diese Woche nichts in die Playlist geschafft.
Wirklich?
Ja, es ist
aber du, it's dry. Aber die Songs, die du empfiehlst, hörst du natürlich vorher kurz an.
Ne? Ja, ja, also, genau. Also ich kann die trotzdem weiterempfehlen.
Ja.
Ich habe sie trotzdem noch nicht in meiner Playlist gemacht. Ich habe es gehört so, es war auch nicht schlecht, aber noch nicht der Catch.
Okay,
so.
Verstehe. Nein, man darf ja auch manchmal ein paar schwächere Wochen haben.
Ja. Ah, ein Song, der vielleicht in meine Playlist, den ich noch reinfügen wollte, den habe ich noch nicht hinzugefügt, ist Go 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 von Georgia Smith und Jossmann. Jossmann, französischer Rapper. Georgia Smith kennen wahrscheinlich mehr Leute als Jossmann. Ja, der ist geil.
Okay.
Den kann ich empfehlen. Und sonst, gut, ist jetzt auch schon wieder, glaube ich, ist gar nicht an diesem Wochenende passiert, glaube ich, oder diesen Freitag. Oder warte, lass mich einmal ganz schnell gucken. Und zwar haben Future und Metro Boomin, aber es ist schon letzte Woche, aber es ist diese Woche in meinem Release-Radar, ein Album rausgebracht zusammen.
Ah ja.
Mit diversen Feature-Gästen wie Top Artists auf Spotify, Weeknd.
Okay.
Playboi Carti, Kendrick Lamar, über den wir heute schon geredet haben, Travis Scott, über den wir nicht geredet haben und dein Mann Rick Ross ist auch auf dem Album.
Guck mal an.
Everyday Hustle.
Okay. Das ist genau so ein Song für ihn.
Ich schwöre, wenn ich den Titel schon höre, dann weiß ich, Rick Ross muss da drauf sein.
Ja, ja.
Definitiv. Das kann ich noch empfehlen.
Okay, wie heißt das Album?
Das Album heißt, warte, ich bin jetzt schon wieder weggegangen davon. Excusez-moi. We Don't Trust You.
Okay. Von
Future und Metro Boomin. Okay. Ja, Future hat mich auch extrem geprägt. Den habe ich vorhin rausgelassen. Ey, Future habe ich hoch und runter gehört.
Ja, also es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass du ihn gar nicht erwähnt hast, muss ich sagen.
Ja,
weil das war
ja
genau diese Era.
Genau, das ist so. Ja, Mann, Future habe ich voll rausgelassen. Mann. Ja, aber ich habe so viele Künstler rausgelassen. Eben. So.
Also,
wenn wir jetzt wirklich starten, dann fange ich mit Gunna, Lil Baby, dann gehe ich nach Frankreich rüber, dann kommen wir haben nicht über Buba geredet. Wir haben vieles rausgelassen.
Okay, das heißt nochmal ganz kurz zu den Tipps. Also einmal das Album von Future und Metro Boomin.
We Don't Trust You.
Mhm.
Dann
der Song von Machine Gun
Go,
Kelly.
Go, Go, Go von Georgia Smith und Jossmann. Und genau, Machine Gun Kelly und Trippie Redd.
Okay.
Und dann meine Songempfehlung, das, was ich jetzt gerade eben am Hören bin.
Unbedingt.
So, alter R&B ist Blackberry Molasses von Mister.
Okay.
Hammerding. Hammer.
Da, auch das ist wieder eine weitere überraschende Information, aber nice. Und neue Sache auch, Beyoncé hat doch ein Album rausgebracht jetzt vor ein paar Tagen.
Hab ich auch
mit irgendwie 27 Liedern.
Ja, ja. Und so ein
drei Stunden.
Wieder Album. So ein bisschen so Texas-Shit, ne?
Ja,
so
ein bisschen dieses Country, was sie ja schon rausgebracht hat.
Genau. Ja, das ist im New Music Friday komplett drin. Hier, der erste Song ist Beyoncé mit Miley Cyrus.
Ja, genau.
Two Most Wanted.
Okay, das heißt also, das sind da die Empfehlungen fürs Wochenende. Klingt gut. Auch hier würde ich sagen, genügend Variationen drin, um so ein bisschen verschiedene Geschmäcker auch abzudecken.
Ja, kann man sich mal umschauen.
Und
vielleicht ist ja was für euch dabei.
Genau. Und damit würde ich auch sagen, vielen, vielen Dank für diese Informationen.
Haben wir uns mal wieder geschafft.
Für den Austausch heute.
Es war schön. Es war lang. Wir sind gut lang dabei gewesen.
Genau, heute ein bisschen längere Folge. Aber bei so viel Musik und Artists ist es auch schwierig, da den Cut zu machen.
Wenn ich einmal anfange, ne, dann könnte ich das immer noch weiter.
Ne, das merken wir.
Es ist,
Das Thema ist auch noch gar nicht vorbei.
Nö, überhaupt nicht.
Da kommen wir nochmal drauf überhaupt zurück.
Nicht. Die Energie ist da, die geht nicht weg.
Nice. Auf jeden Fall, danke dir, Armani, für heute.
Ich danke dir.
Wir sehen uns nächste Woche.
Auf jeden
Fall. Und viel Spaß an alle da draußen. Schönes Wochenende.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Meine ciao. Lieben.